Mating im digitalen Zeitalter, Sex, Swipe, Stress, Fragezeichen. Das Thema Mating oder Partnersuche oder ganzen Dating-Plattformen ist ja hoch emotional und da kann man eigentlich nur das Falsche sagen. Wir versuchen es trotzdem.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch der ganze Kontext. Also wir reden ja immer wieder auch über Digitalisierung und die digitalen Welten. Vom Partnerfindungsmechanismus sind wir ja einfach so ein Herdentier. Weißt du? Das heißt, bei 200 Personen plus minus war eigentlich evolutionär gesehen Ende Gelände. Und jetzt haben wir Millionen zur Verfügung.
75 Millionen bei Tinder.
Okay, das sind viele.
Weltweit.
Ja, das kann man ganz wissenschaftlich akkurat sagen. Das sind echt viele. Ja, und das hat natürlich Implikationen für Stress. Das hat Implikationen für so nagende Zweifel. Ja. Bin ich hier wirklich richtig unterwegs? Ja, das sind ja Möglichkeiten, die da potenziell zur Verfügung stehen.
Es gibt doch nichts Schöneres als Selbstzweifel.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Mensch, Maschine, Morgen. Mein Name ist Matthäus Hose. Ich bin CEO von einem Medienunternehmen in der Elektronikbranche. Wir veröffentlichen die Markt und Technik, die Elektronik und Elektroniknet zum Beispiel und haben einige Events im Elektronikbereich. Mein Kollege ist Professor Matthias Spörle.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Hey. Heute habe ich, wenn Sie das mit Bild anschauen, sehen Sie, ich habe heute keinen Sakko an, denn wir haben ein etwas heißes Thema. Swipe, Sex, Stress, Mating und Partnerwahl und Digitalisierung. Erstens mal Zungenbrecher, Swipe, Sex, Stress zum Thema Mating. Das heißt im Endeffekt Partnersuche und das Thema, was wir immer beleuchten, ist immer der technische Aspekt dahinter auch. Statista hat eine Zahl veröffentlicht, dass im Jahr 24% der Menschen hierzulande ihren Partner im Freundeskreis getroffen haben. Okay. Und 24% ihren Partner über eine Dating-App.
Okay. Und der Rest?
Ich schätze beim Podcast oder so.
Ganz natürlich, absolut. Ja.
Ja, das ist ja hat sich deutlich gewandelt. Gerade auch durch das Thema Covid sind die Dating-Apps durch die Decke gegangen. Also Tinder zum Beispiel hat jetzt 75 Millionen, glaube ich, aktuell letzter Stand, 75 Millionen Nutzer. Die gibt es seit 2012. Tinder hat 37 Geschlechtsidentitäten. Ich finde schon Frauen krass, aber es gibt insgesamt 37. Du nutzt kein Tinder wahrscheinlich, oder?
Also nicht aktiv, aber wir begleiten das natürlich liebevoll aus einer Forschungsperspektive heraus.
Wir wollen auch keine Werbung machen. Die können natürlich bei uns Werbung machen, aber wollen natürlich keine Werbung machen für C-Date oder Joy Club oder was da alles gibt. Aber sicher ist, dass es sich durchgesetzt hat. Es ist nicht mehr in der Schmuddelecke.
Ja, absolut. Also die ersten Anfänge, das waren wohl so Match.com, Mitte 90er Jahre, da ging das los.
Das ist Tinder, ja. Die haben uns mal verklagt, deswegen kenne ich
das. Deswegen kennst du ja so aus, genau. Und da waren ja die ersten Anwendungen noch gar nicht so richtig Smartphone-based, sondern da ging es ja darum, dass man so ein Webseitenprofil hat. Da ging es aber dann schon los, ne? Mit ich stelle mich besser da, Faking, Verstellung. Und ein ganz großer nächster Sprung, das war dann in den Nullerjahren, 7, 8 rum, als dann die Smartphone-based Apps angekommen sind, dann hat man die echtzeitliche Betrachtung gehabt. Zugleich auch noch, wenn man wollte, mit der Lokalisierung, dass man gesehen hat, wo bin ich gerade? Und wenn man sich entsprechend auch verbunden hat und das zugelassen hat, wo ist die andere Person gerade? Das war auch nochmal ein ganz großer Schritt. Also 95, erster Schritt der Digitalisierung, der Partnerwahl. Und dann, ja, 2007, 8, 9, 10 rum, dann das Going Mobile und damit auch echtzeitlich.
Die Lokalisierung, wir werden die verschiedenen Aspekte behandeln, Sex, Vibe und Stress. Fangen wir an mit, weil du sagst Lokalisierung, das ist ein ganz spannendes Thema. Man denkt ja, der Datenschutz ist da so ausgefeilt, dass man dann nie beobachtet werden kann, aber die ganzen Apps tracken logischerweise, also gerade Tinder muss es ja machen, wer das schon mal benutzt hat, also ich auch nicht, aber ich kenne jemanden, der es benutzt hat. Die müssen ja den Standort tracken. Es gab mal 2017 einen Artikel im Guardian von einer Journalistin, die ihre kompletten Daten angefordert hat von Tinder. Ja, das ist wie gesagt 2017. Und was die alles für Informationen über sie haben. Excel. Und die hatten eben alle Nutzernachrichten, also aufpassen, was sie schreiben. Sie hatten die Nutzerstandorte, das ist interessant, und die Nutzerzeiten. Also sie konnten genau tracken, wo sie waren. Angeblich, oder nicht angeblich, sondern im Guardian-Artikel, hat die Journalistin damals 800 Seiten von Tinder bekommen. 800 Seiten Details. Ja. Die wissen genau, wo ich wann bin. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, absolut.
Meistens weiß nicht mal die Ehefrau, wo man ist.
Exakt, genau. Und auch, das ist ja auch so witzig, weißt du, weil die Bürgerinnen und Bürger dann immer sagen, oh, der Staat darf nicht alles wissen. Ja, und letztendlich der Staat weiß im Vergleich zu diesen Anbietern praktisch nichts. Und dann wird da ein Buhai gemacht. Wahnsinn. Also, ich weiß schon, meine Rolle ist hier eher die des wissenschaftlichen Begleiters, aber das ist einfach so disproportional. Ja, die Leute sagen, ja, klar, logisch, hier, dies, die App, die App, die App, hier mein Genom, hier meine Verlaufsdaten, hier meine Geodaten, ja, hier mein Bild mit Metadaten. Location drin, ja, und so weiter und so weiter. Darfst du alles haben, aber oh, staatliche Kontrolle, wehe, der kann rauskriegen, wo mein Konto ist. Ja, geschweige denn Höhe, ja. Ja,
ich bin ja aus den 70ern, also 1970 geboren, und ich habe die Volkszählung 83 und vor allen Dingen 87 mitbekommen, und dann eure Tage sind gezählt, ja. Was da für ein Aufruhr war, ja. Als die Volkszählung stattgefunden hat. Menschen, die sich damals aufgeregt haben, oder Datenschutz, ja, meine Daten bekommt der Staat nicht, die verschicken heute ganz ungeniert Nacktbilder von ihren was immer das man auch nennt, Genitalien, ja. Oder so weiter, ja, an, ja. Gott und die Welt. Und ja. Die müssen eigentlich wissen, dass diese Nacktbilder irgendwo wieder auftauchen werden.
Total.
Und zwar nicht bei der Bundesrepublik Deutschland, sondern woanders.
Ja. So ist es, ja. Und also
da kommt, warum machen das Menschen?
Ja, also bei diesen Mating-Apps oder Dating-Apps, je nachdem, wie ernst man das Thema nimmt, da ist es natürlich so, da ist ja auch ein Wert drin. Weißt du? Dadurch, dass du von dir Informationen preisgibst, erhöhst du schon die Wahrscheinlichkeit eines Matchings.
Klar.
Aus der Partnerforschung wissen wir ganz klar, also man sagt ja immer, der Volksmund kennt ja oft verschiedene Sachen, ja? Gegensätze ziehen sich an und gleich gesellt sich gern. Ja? Und die Forschung hat sich das angeguckt. Gleichheit bezogen auf Partnerwahl ist Ähnlichkeit der entscheidende Faktor. Ja? Nur mal ganz kurz. Das heißt, also auch du verlangst ja auch von, also mir
nicht,
immer.
Nicht opposites attract, sondern.
Genau. Ne? Also es ist eher so ganz wörtlich, Gegensätze ziehen sich an, aber halt nicht aus. Ne? Ganz genau.
Das ist von
sich an.
Till Lindemann ein Lied.
Ja. Genau. Das heißt, genau. Also du erwartest ja von mir auch immer, dass ich so lebensrelevant hier was sage. Wenn jetzt ihre aktuell präferierte Paarungspartnerperson, wenn die jetzt zu Ihnen unähnlich ist, ja, in vielen Merkmalen, gerade in psychologischen Merkmalen, Persönlichkeit und so weiter, ja, ganz anders ist als sie, dann sage ich jetzt nicht, dass sie jetzt sofort anfangen müssen, den Scheidungsanwalt zu suchen. Überhaupt nicht. Aber ich würde es halt fürs nächste halbe Jahr auf die Agenda nehmen. Ja, also no pressure, aber aus der Forschung wissen wir ganz klar, je länger Paare zusammen sind, desto höher ist die Ähnlichkeit zwischen ihnen. Aus zwei Gründen. Erstens, sozialisieren die sich gegenseitig.
Das kennen wir von Hunden.
Exakt. Und zweitens, die Unähnlichen gehen auseinander. Deswegen werden die Stichproben, wenn wir die längsschnittlich begleiten, also Paare, werden die immer ähnlicher. Aus den zwei Gründen.
Das verstehe ich vollkommen. Du bist ja Mating-Experte, auch eher theoretisch. Ich versuche es eher, genau. Praktisch seit, ja. Seit meiner Jugend. Ja. Irgendwann muss ja mal hinhauen. Ja,
aber beschreibt das hier gut.
Aber es erklärt nicht, sag mal die Frage, ich glaube, ich würde viele unserer Hörer und Zuschauer natürlich auch interessieren. Warum machen das Menschen? Warum gibt es Menschen, die sich sonst Mords anstellen und ihre Daten nicht weitergeben und DSGVO wissen, was es ausgesprochen bedeutet? Ja. Warum machen die Nacktbilder von sich und stellen es online oder schicken es an wildfremde Menschen? Warum? Was muss einen da reiten?
Ja, also es gibt so viele Facetten. Also einen funktionalen Aspekt habe ich benannt. Also jetzt der Wert von der Visualisierung von Geschlechtsteilen. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
Ich kenne einen Orthopäden, der sagt, er hat regelmäßig irgendwelche Schulterverletzungen zu behandeln, weil jemand diese Dickpics, der Fachausdruck, so macht. Und welcher Winkel ist der beste, dass er ja einigermaßen vernünftig ausschaut. Und der Verletzte macht Menschen wirklich komische Sachen.
Oh Gott.
Ja.
Okay. Also, ja. Also danke, dass du mich da an Wissensaspekten teilhaben lässt, die mir selber nicht bekannt waren. Und ja, das hat auch was Verstörendes.
Ja, hat's.
Ja, genau. Also, ich wollte erstmal was Funktionales sagen. Informationen von sich preiszugeben hat ja bezogen auf die Partnerfindung. Ja? Da kann man es auch überlegen, Short-Term, Long-Term Partnership. Das sind verschiedene Strategien, die da evolutionär verfolgt werden. Hat das ja seinen Wert. Okay? Der Haken ist, die Leute nehmen das so wahr, wenn sie diese Informationen reinstellen, dass die nur für die potenziellen Partnerpersonen sind. Ist aber nicht der Fall.
Ist aber doof.
Ja, das ist, ja, es ist eine geringere Reflexionsfähigkeit, die sich da manifestiert.
Doof.
Ja, ja. jeder findet da seine eigenen Worte.
Worte, ja. Ja, genau. Deswegen ist er auch Professor.
Wenn du Personen suchst und dann mit Personen diese Informationen teilst, dann ist das ja was Wertvolles. Aber du teilst es ja automatisch auch mit der Firma.
Jupp.
Dann, Stichwort, je nachdem, was die für Kleingedrucktes haben, teilen die das auch mit Werbepartnern.
Ja.
Und wenn die gehackt werden, teilen die das mit Hackern.
Und wenn sie verkauft werden?
Dann geht das in die neue Mutter mit über. Ja. Ja? Oder auch wenn die gehen insolvent. Ja? Dann werden die Daten sind dann Bestandteil der Konkursmasse. Ja? Und das verstehen ja auch viele nicht. Internetdaten sind potenziell immer ewige Daten. Ja, das ist auch vielen gar nicht bewusst. Weißt du, wenn ich in einem sozialen Kontext, ja, irgendwas entblöße und das meinen Buddies zum Angeben oder als Bindungserfahrung, ne, gemeinsam, ja, das hat ja auch sowas Verbindendes oder so, präsentiere, dann hat man die Erinnerung noch da dran. Aber das Visuelle ist beendet, weil es lebt nur in dem Moment. Internet ist ewig, potenziell. Und diese Tatsache, dass man eben nicht nur mit potenziellen Partnern redet, sondern auch mit ganz anderen Organisationen und Personengruppen. Diesen Fehler machen viele, dass sie das nicht bedenken.
Da sind die ganzen Fake-Profile noch gar nicht mit dabei.
Ach Gott, hör auf.
Da gibt's ja, es ist ja bekannt, dass technische Lösungen gibt, die mit KI antworten und damit die Männer das Gefühl haben, meistens sind ja 90%, auch wenn sie sagen, es ist halb-halb, aber Blödsinn, ja. 90% Männer, kriegen sie KI-gesteuerte Profile und die antworten dann und...
Genau. Also wir haben ja, können wir Geschlechtsunterschiede reden, wir haben ja bei Männern, haben wir relativ generalisierbar eine höhere Technologieoffenheit im Vergleich zu Frauen. Gibt's ganz langjährige Forschung dazu. Eines der ersten Paper dazu hieß Women, People, Man, Things. Ja? Also Männer haben eine höhere Technologieoffenheit. Das manifestiert sich dann natürlich auch bei diesen Apps. Und bezogen auf Sexualität, ja, es ist auch so, dass für Männer Sexualität, Paarung, Mating ein höheres Thema ist. Nicht für Frauen gar kein Thema, überhaupt nicht.
Natürlich nicht.
Gar Quatsch, völlig unsinnig. Ja. Aber es sind andere Akzente eher im Durchschnitt mit dabei, aber das Thema ist bei Männern dominanter ausgeprägt. Kein Wunder, dass die meisten Nutzer sind und eben nicht Nutzerinnen. Also da kommen sozusagen zwei Aspekte. Der Technologieaspekt und der Themenaspekt der Sexualität kommen zusammen. Also wenn da irgendeine eine App sagt, sie hat gleich viel Männer wie Frauen, ist das entweder das Wahrscheinlichste, Lüge, oder die löschen halt so viele Männer, bis es halt pari ist. Mhm. Ja, also ich kann auch eine App machen, ja, und dann kriege ich 300 Männer und 6 Frauen, ja, und dann schmeiße ich halt ein paar hundert Männer raus. Bin ich auch pari.
Du hast gesagt, man muss Daten liefern, um besser geklickt zu werden oder einen besseren Algorithmus zu bearbeiten, zu bedienen. Mhm. Aber ich kenne eine Bekannte, die hat mir gesagt, sie hat ein Bild online, nicht mal, sie hat sich angemeldet bei einer bekannten Plattform für relativ schnelle Partnersfindung.
Okay.
Und sie hat nur den Namen angegeben, und zwar nicht den richtigen, logischerweise, das machen ja nur die wenigsten. Ja. Okay. Und hat kein Profilbild und nichts, nur das Alter und sonst gar nichts. Und sie hat 150 Gefällt mir bekommen, ohne Bild, nur mit Namen. Das finde ich krass. Ich weiß nicht, was die Menschen reitet, aber sie machen es. Warum machen die das? Versuchen die, du hast mal ein Beispiel gebracht mit der Bar, dass Männer versuchen, einfach so viele Leute anzusprechen, zum Beispiel. Sie spricht 10 Frauen an, 9-mal kriege ich einen Korb, einmal sagt sie zu mir, klar, darfst du mir einen Drink zahlen und alles gut. Mhm. Und das reicht dann, die Motivation reicht dann.
Richtig.
Sind da Frauen auch so? Sie sagen, ich spreche 2 Frauen, sie möchten keine Klischees bedienen, aber ja, die kann man nicht vorstellen. Also ich habe noch nicht so viele angesprochen, ja, einfach so.
Ja, einfach so. Ja.
Vielleicht liegt es an mir.
Also wenn wir jetzt einfach fortpflanzungsbezogen die Argumentation machen, wir gehen jetzt nicht auf Gender-Debatten ein, weißt du, und wir gehen jetzt nicht auf Intersex-Konstellation ein, sondern wir gehen jetzt nur auf fortpflanzungsbezogene Aspekte. Gibt es zwei Geschlechter. Nur aus der Perspektive. Ja, jetzt Leute gleich Emotionen entwickeln, wo nicht der Platz ist. Gibt's zwei Geschlechter und Männer und Frauen haben evolutionär unterschiedliche Probleme zu meistern, wenn es um Fortpflanzung geht. Ein Beispiel ist elterliche Unsicherheit. Die ist bei Frauen nie gegeben. Man weiß nicht, wo das Kind möglicherweise herkommt. Kann man sich Konstellationen vorstellen, wo die Mutter nicht genau weiß, wer der Vater ist. Ja, ist auch keine Wertung, nur einfach, da kann Unsicherheit existieren, aber die Mutter ist sich niemals unsicher, niemals, ob sie nicht die Mutter ist. Ja? Bei Vätern ist das anders. Du kennst ja Mamas Baby, Papas Maybe. Mhm. Ja, das ist ein ganz klassisches Zitat. Und da gibt es eben auch so Bedürfnisse, evolvierte beim Mann, das sicherzustellen.
Ich tun jetzt kurz ja? Einhake. Ist das auch der Grund, warum immer wenn ein Baby geboren wird, ich habe selber zwei Söhne und so, ja, mhm. Du hast ja auch zwei Kinder, das ist super, aber wie bei uns ist,
weiß ich gar nicht.
Zwei Kinder. Mhm. Wie es bei uns jetzt war, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, man sagt so, wenn das Baby auf die Welt kommt, sagt die Schwiegermutter sofort, ach, das sieht aus wie der Papa. Mhm. Ja. Ist das so, gell?
Genau. Also insgesamt sind Informationen, das möchte ich auch breit generalisieren, sind die Informationen von Schwiegereltern nicht belastbar.
Jeder der Schwiegereltern.
Genau. Also das kann man einfach als gesellschaftliche Komorbidität der Partnerfindung.
Das hast du schön wissenschaftlich ausgedrückt.
Genau, das kann man einfach da so festhalten. Da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber in der Tat, kann man sagen, dass es evolutionär sinnvoll ist, dem Vater nach der Geburt früh zu signalisieren, dass er wirklich der Vater ist. Denn da geht es um die Ressourcenbereitstellung. Ein starkes evolutionäres Problem, das Frauen haben, ist nämlich die Ressourcenverfügbarkeit.
Ja.
Weil die Frauen unglaublich gebunden sind in der Energie, in der Versorgung für das Kind. Und das ist einfach evolutionär. Und auch wenn wir jetzt Neudeutsch drüber reden, auch für den Karrierepfad.
Ja.
Ja, ist das einfach für Frauen unglaublich kostly.
Ja, und evolutionär ist es lebensgefährlich. Also wenn du dir überlegst, nicht nur die Kindersterblichkeit, sondern eben auch die Müttersterblichkeit.
Exakt.
Und du bist nicht mobil, du hast
reduzierte
Kind.
Wehrfähigkeit.
Es ist ein Wahnsinn.
Genau. Also das ist unglaublich kostspielig.
Ja.
Ja, also für Frauen, gerade auch in den frühen Phasen.
Ja.
Ja. Und das gerade beim Menschen, es gibt ja auch andere Säuger, wo das Kind mit einem höheren Reifegrad auf die Welt kommt, Elefanten beispielsweise. Ja. Aber beim Menschen kommt das Kind Nachwuchs ja unglaublich unreif auf die Welt. Das heißt, die Frau ist unglaublich stark absorbiert. Also hat sie ein Interesse an Ressourcenbereitstellung. Also selektiert sie stark auf Ressourcen. Deswegen ist bei Frauen tendenziell Long-Term, also die Bindung, die Langfristbindung, tendenziell wichtiger, ja, als Faktor. Das heißt, die Herausforderung ist für die Frau Mate Retention. Wie finde ich jemand, der bleibt? Männer hingegen selektieren eher auf Aspekte wie Attraktivität als Indikator für genetische Qualität und so weiter und wollen sicherstellen, dass beispielsweise väterliche Unsicherheit geklärt werden kann. Du siehst also, die beiden Geschlechter bei Menschen berühren sich, finden ihre Gemeinsamkeit, finden zusammen im Mating, aber sie stehen vor verschiedenen Problemen.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Eigentlich ist es so, dass wir Männer oder alle Menschen erstmal ihren Müttern dankbar sein müssen und sollten, dass sie uns geboren haben und das auf sich genommen haben.
Ja. Also,
da haben es Männer deutlich leichter, würde ich mal sagen.
Das können
dafür
wir auch.
Reden wir aber relativ blöd daher und machen uns relativ wichtig.
Genau.
Ja. Das macht es Männer so sympathisch.
Das macht uns so schätzenswert und liebevoll und auch wir sind auf dem Weg nach Macht und Ressourcenverfügbarkeit und Status und Ansehen. Und das verleiht ja auch dem vielen Repräsentanten des männlichen Geschlechts auch eine bemerkenswerte Lächerlichkeit. Ja, muss man auch ganz klar sagen.
Ja.
Aber, ist alles richtig. Ist alles richtig. Aber, wenn Frauen nicht auch selektieren würden auf dieses Blendwerk, dann hätte man das Problem auch nicht.
Richtig.
Ja, also, das ist eben, also die Schuldfrage ist sowieso kein wissenschaftliches Konzept. Aber wenn man jetzt sagt, das sind nur die blöden Männer und hört halt auf, euer Pfauenrad, ja, zu zeigen, ne, mit der lauten Musik durch die Gegend zu fahren, ja, oder nach einem schweren Workout rumzustöhnen, ja. Man kann doch einfach das Workout machen, stöhnungsfrei, ja. Aber warum mache ich das Workout? Stöhnungsvoll. Warum? Damit ich gesehen werde.
Ja.
Damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Sport ist doch eine feine Sache. Aber warum müssen alle unbedingt akustisch darauf hingewiesen werden, dass ich Maximalleistung erbringe? Das ist total peinlich, maskulin. Aber evolutionär gilt immer, use it or lose it. Die Männer würden sich nicht so Peacock-mäßig verhalten.
Zu profilieren.
Ja, danke. Wenn es nicht evolutionär immer schon ein gerüttelt Maß an Frauen gab, die dann auch hingeguckt haben.
Immer schon so offen miteinander reden. Ja? Hier beim Podcast Mensch, Maschine, Morgen, powered by Markt und Technik. Professor Matthias Spörle und Matthäus Hose. Immer schon so offen reden, dann lass uns mal richtig Klartext reden, okay?
Okay.
Und zwar kommen wir zum wichtigsten Thema. Ich kann es leider nicht aussprechen. Also ein sehr spannenden
ja.
Thema.
Das scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein, weil du schon in Wortfindungsstörungen verfällst.
Ja, weil du auch aufpassen musst, wenn du einen Professor Psychologie daneben sitzen hast, der jeden Scheiß analysiert. Aber zum wichtigen Thema, und zwar zu Schafböcken. Wenn wir schon bei Männern sind, wie blöd Männer sind, dann kommt man irgendwie blöd, das ist ein bisschen Klischee, aber wie Männer sind zum Thema Schafböcken. Und war das schöne Thema Latenz, Ejakulationszeiten. Also wie lange braucht der Schafsbock, um eine Ejakulation nach der anderen zu haben? Also, und da gibt es den lateinischen Spruch Variatio delectat, Abwechslung erfreut. Das ist der Paradox of Choice Effekt von Barry Schwarz, glaube ich, um ein bisschen klug zu scheißen.
Lass uns den noch ein bisschen zurückstellen.
Ich möchte was sagen über die Schafsböcke.
Ja.
Also es gibt eine Studie, ich glaube von 1976, Vermont. Da haben wir mal einen Vortrag gehalten, hat enorme Aufmerksamkeit erzielt.
Positiv oder negativ? Ich weiß nicht.
Du warst dabei.
Ja, in dem Moment war es positiv, aber danach, das negative Medienecho schlägt ja nur bei dir auf.
Ja, genau.
Ich hab's da
erleichtert. Nein, es war extrem positiv, weil die Leute einfach überrascht waren. Also, die Studie war folgendermaßen, der Schafsbock, die können öfter ejakulieren, wer nicht, die können öfter ejakulieren und hatte immer dasselbe Schaf gehabt und die Zeit zwischen den Ejakulationen im selben Schaf ging deutlich nach oben. Also er hat dann beim fünften Schaf hat er schon 16 Minuten Pause gebraucht. Also
hey.
Hat hingegen der Schafsbock bei jedem Durchgang ein anderes weibliches Schaf gehabt. Und das ist nicht von mir eine Studie, sondern eine Studie von, wie gesagt, eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 76. Hat er immer ein anderes Schaf gehabt, hat er immer so 2 Minuten, 3 Minuten. Beim 10., 11. Mal waren es dann mal 4 Minuten. Okay, Opi braucht wahrscheinlich eine geraucht oder so, ich weiß es nicht. Aber hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber er war immer relativ schnell wieder bei der Sache. Die Abwechslung, da haben wir uns damals so unterhalten, das war glaube ich 2017, haben wir das gemacht. Haben wir gesagt, was heißt das für uns Menschen? Und hast du gesagt, Rollenspiele. Das heißt, um die Beziehung spannend und am Laufen zu halten, bietet sich's an, wenn man einfach facettenreich ist oder sich nicht immer als messbar und erkennbar und immer selbe Prozedere. Es ist die Eurovisionshymne kommt, die Duftkerze brennt, also geht's los. Sondern einfach, dass die Frau und der Mann Rollenspiele machen, sich in andere Rollen begeben und sich anders verhalten. Das hast du damals gesagt, vor fast 10 Jahren.
Oh,
würdest du es heute auch noch so sagen, würdest du sagen, scheiß auf Schafsböcke?
Nein. Also da ist auf jeden Fall was dran. Also wir haben natürlich, es gibt immer mehrere Funktionen. Einerseits geht es darum, also du musst dir die Menschen vorstellen als Vehikel für ihre eigenen Gene. Und die Gene haben Interesse an Reproduktion und Streuung. Und deswegen ist eine gewisse Fluktuation in der Partnerwahl.
Die älteste Ausrede der Welt. Es ist nicht, liegt nicht an mir, es sind meine Gene.
Ja, aber wichtiger Punkt, eine Erklärung ist keine...
biologische Verantwortung.
Exakt. Eine Erklärung, viele Leute sind da auch vollständig überfordert von dieser Trennung. Eine Erklärung ist keine Rechtfertigung. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, dass die genetische Ausrichtung diejenige ist, dass man sagt, ich will eine gewisse Variation haben. Aber unsere Kultur geht eher in eine monogame Richtung. Also Monogamie als Gesellschaftsentwurf. Was machst du dann? Üblicherweise ist die Lösung des Problems, du gehst in eine serielle Polygamie. Ja? Scheidung, 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 Ehe, 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 immer neu. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist Rollenspiel. Das ist ein anderer Ansatz. Es gibt noch andere Ansätze. Aber ein Ansatz wäre in der Tat, ja, die Partnerpersonen bleiben gleich, aber ich mache Tricks mit den Mechanismen, die Vielfalt haben wollen und gehe in die Rollenspiele. Das heißt, ich würde bei dieser Empfehlung, praxisnahe Anwendung der Wissenschaft, bei dieser Empfehlung würde ich nach wie vor bleiben wollen, wenn Monogamie in diesem Kontext vereinbart wurde. Es gibt natürlich auch andere Partnerschaftsentwürfe, bei denen eine gewisse sexuelle Fluidität zugelassen wird. Will ich jetzt nicht werten, hat nicht nur Vorteile, hat nicht nur Nachteile. Man merkt, wissenschaftlich werten ist immer schwierig, ja, weil es ist immer alles sehr viele Implikationen. Aber wenn man jetzt bei dem gesellschaftlichen Modell der Monogamie ist und weil man die Gesellschaft akzeptiert hat als mentale Leitkultur und man will deswegen Monogamie halten, was man nicht muss. Aber wenn man das machen will und man will aus diesem Ehe-Scheidungs-Ding raus, ja, dann sind doch Rollenspiele eine sehr gute Idee.
Ja, und nicht jeder ist Genghis Khan. Wir kennen das Lied aus den 70ern. Genau. Ja. Er zeugte 7 Kinder in einer Nacht, hat damals der Genghis Khan-Sänger gesungen. Und angeblich war er genetisch der erfolgreichste Mensch der Welt, der 600 Kinder gezeugt hat. Also eine sehr serielle Polygamie in dem Fall. Oder serielle Monogamie heißt es, glaube ich. Und er hatte, glaube ich, 16 Millionen Nachkommen in dieser Welt. Und trotzdem, auch wenn man sagt, okay, wenn das denn so, wir wollen keine Rollenklischees bedienen, aber hört sich alles auch ehrlich gesagt stressig an. Ich glaube, Dating-Plattformen machen Stress. Ja? Alleine, wenn du dir sagst, Online-Dating ist der einzige Bereich, in dem du 200 potenzielle PartnerInnen pro Stunde ablehnen kannst. Und es fühlt sich trotzdem nach Mangel an. Ja. Also du hast das Gefühl, du versäumst immer was. Die Fear of Missing Out, da werden wir noch öfter drüber sprechen.
Super.
Du versäumst irgendwas, du bist eigentlich nie glücklich. Weil du hast immer das Gefühl, habe ich mich mit der oder die Frau genauso, mit dem eingelassen, tauschen Bilder aus und reden und schreiben. Aber vielleicht gibt es noch einen besseren und noch einen besseren. Genau. Und dann, deswegen gibt es auch so seltsame Verhaltensweisen, die es früher so gar nicht gab. Ich kannte das Wort Ghosting zum Beispiel.
Ja.
Kannte ich gar nicht. Also ich kenne es erst, seit Dating-Apps so hochgekommen sind. Und jetzt kennt es den Begriff fast jeder. Mhm. Aber die Leute verabreden sich und dann auf einmal kommen sie nicht und blockieren dich und behandeln dich wie Dreck. Und das hat psychische Konsequenzen mit den Leuten. Da gibt es bis zu Suizidgefahr und alles. Ja, ist wirklich schlimm. Total. Also die Leute werden eigentlich nie, ich glaube, nicht die Leute, sondern, glaube ich, die Gefahr, nicht glücklich zu werden und immer noch weiter zu suchen und noch weiter und ich versäume was und finde da kein Ende. Die einzigen, die davon profitieren, sind die, oder die einzigsten, wie die Germanisten sagen,
ja,
die davon profitieren, sind die Dating-Apps, oder? Ja.
Also jetzt ist, glaube ich, ein guter Moment, wo man über diese Sache redet, die wir aus der Konsumentenpsychologie kennen, aus wirklich jetzt inzwischen 3-4 Jahrzehnten in der Empirie, dass dieses Choice Overload, das ist ja erstmal kontraintuitiv.
Ja.
Man würde ja als pseudogebildeter Laie, würde man ja sagen, wenn ich dir mehr Alternativen vorsetze und du wählst dann eine aus, dann fühlst du dich eigentlich besser, weil du mehr Variation hattest und konntest deswegen das, was für dich perfekt passt, endlich auswählen. Faktisch ist es aber, der Begriff sagt es ja schon, Choice Overload, ist es so, dass wenn wir sehr viel präsentieren, die Leute im Moment, du musst mir jetzt sagen, wenn ich jetzt zu kompliziert werde, im Moment des Auswählens finden sie die Vielfalt gut.
Mhm.
Wenn sie dann aber die Wahl getroffen haben, kommt sofort Der kleine nagende Gedanke.
Die kognitive Dissonanz.
Wäre nicht noch was anderes besser gewesen?
Voll.
Okay.
In der Marktkommunikation bei uns, wir haben ja Leben von Werbeumsätzen, Markt und Technik, Elektronik, Elektroniknet oder wir übrigens auch in diesem Podcast, wenn Sie Fleischwaren haben, die Sie gerne verkaufen wollen oder...
Was du mit Fleischwaren hast, ja.
Ja, aber ja. Aber ja. Wenn Sie Werbung machen wollen, bitte einfach bei mir melden, ich helfe Ihnen dann. Aber wir kennen das in der Werbepsychologie, wenn wir auch sagen, wirb in der Markt und Technik, weil die Reichweite so hoch ist, weil das Umfeld so hochwertig ist und weil die Leser einfach so wichtige Entscheidungsträger in der Elektronik sind.
Ja.
Wenn du jetzt als Laie würdest nur 5, 6, 7 andere Gründe haben, das überzeugt aber den Anzeigenkunden, den Werbekunden nicht. Im Gegenteil, es verwirrt ihn. Und so ist es, glaube ich, auch in den Dating-Plattformen. Du hast im Endeffekt nie das Gefühl, du bist angekommen. Und das ist doch, du hast gesagt, Frauen und Männer sind ein bisschen anders, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es menschlich, dass man einfach angenommen werden möchte und einfach mal ankommt, dass man jemand findet, den man wirklich mag und mit dem zusammen sein möchte, oder nicht?
Ja, richtig.
Trotz vieler Schafe oder Schafinnen.
Ja, und dem Reiz der Vielfalt und so weiter und so weiter, ist es ja natürlich trotzdem so, die Kultur ist ja nicht aus dem luftleeren Raum entstanden. Ja?
Ja.
Warum haben wir denn vergleichsweise langfristige Partnerbindungsstrategien und Kulturnormen? Warum haben wir denn? Die Kultur hat ja nicht irgendjemand von außen vorgesetzt, sondern das sind ja gewachsene Strukturen aus dem Menschen heraus.
Ja.
Was das jetzt ist? Sicherheit statt Glück. Na? Was ist das Motiv ist dahinter? Ist erstmal egal. Aber viele Kulturen sind in diese Richtung gegangen. Weißt du? Also, wir suchen da natürlich schon in gewisser Weise einen heimatlichen Hafen. Und das Finden, dieses Hafen, wo man sagen kann, jetzt ist auch mal gut. Das ist natürlich erschwert, wenn ich Tausende, Hunderttausende von Alternativen habe.
Überfordert es jeden Menschen, denkst du, oder überfordert es nur sagen wir mal, die bisschen sensibleren Kollegen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich kenne jetzt keine, also was du fragst, gibt es individuumsspezifische Unterschiede, also praktisch differenzielle Psychologie? Gibt es Unterschiede in dem Ausmaß, wie man auf Choice Overload reagiert? Genau. Dazu kann ich nichts sagen, aber es gibt Forschung, die sich beispielsweise mit der Komplexität der Aufgabe beschäftigt. Und? Je komplexer die Aufgabe ist, also meine Auswahlaufgabe ist, und ich würde sagen, Partnerfindung, egal ob Short-Term oder Long-Term, ist ein bisschen komplexer. Long-Term ist noch komplexer. Short-Term ist ein bisschen weniger komplex. Aber ist auch eine wichtige Variable. Je komplexer die Choice-Aufgabe ist, desto stärker ist der Choice-Overload-Effekt. Das heißt, die Überlastung durch viel Information ist bei komplexen Entscheidungen, ich denke, das kann man sagen, wie Partnerwahl, noch verstärkt. Ja.
Wir haben vorher über die Bilder geredet. Es gibt so, ich glaube, Studien, die habe ich gesehen, dass während sein Status-Update Bilder von seinem Partner und sich postet, hat angeblich ein geringes Selbstwertgefühl. Hör mir einfach mal zu, ob das stimmt. Du machst ja Methodenforschung, also wer viel mit seinem Partner, über seinen Partner postet, hat ein geringes Selbstwertgefühl. Wer Fotos aus dem Fitnessstudio oder persönliche Erfolge postet, schönen Gruß, persönliche Erfolge LinkedIn, da geht's ja nur darum.
Oh,
ja. Ist narzisstisch veranlagt, sehr gefährliches Wort für einen Psychologen. Mhm. Und wer ein Profilbild in Schwarz-Weiß hat, ist labil und sensibel. Okay. Alles, wie gesagt, Studien, über deren Stichhaltigkeit man diskutieren kann trefflich. Was denkst du, sagen Bilder, die man im Internet platziert, über sich, über den Menschen aus? Kennst du da irgendwelche Erhebungen dazu? Oder hast du eine persönliche Meinung? Weil du selber zum Beispiel bist ja in Social Media fast gar nicht aktiv. Oder?
Ja, also da ist praktisch nichts, was bei mir ist, weil ich einfach nicht bereit bin, diese Daten von mir zur Verfügung zu stellen.
Wir kriegen sie auch so.
Eben. Das ist Punkt eins. Ich bin ja auch immer wieder ganz erstaunt, was du eh alles weißt über mich. Ganz genau. Ja, also das ist der.
Ja, wir kennen uns schon 20 Jahre.
Das ist der eine Aspekt. Und lass mich kurz diesen Nebenaspekt einbauen und dann habe ich deine Frage vergessen und dann führst du mich wieder zurück. Aber ich
will, Gott will, ja.
Ja. Aber ich will kurz einen Nebenexkurs einbauen, weil Leute immer sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Und dann posten die alles Mögliche über sich. Was sie dabei vergessen, ist, dass dadurch Trainingsdaten zur Verfügung gestellt werden, mit denen dann über andere Leute Aussagen getroffen werden können. Beispielsweise gab es ja sehr gute Forschung von Kollegen, die waren in der Lage, Homosexualität aufgrund von der Bildrepräsentation, damit meine ich nicht das Gesicht, sondern es geht darum, die Bildrepräsentation, Homosexualität vorherzusagen auf Basis von Trainingsdaten. Da haben Leute selber in ihren Facebook-Profilen gesagt, ja, ich bin homosexuell und das sind meine Bilder. Und dann haben die das als Trainingsdaten verwendet und waren dann in der Lage, an neuen Daten Homosexualität überzufällig genau, sozusagen ein Digital Gaydar, vorherzusagen. Das ist doch ein schöner Use Case. Ich präsentiere diesen Algorithmus, das wäre doch da kann man doch richtig schön Geld verdienen, an ein Land, bei dem Homosexualität illegal ist.
Bei der Einreise wird dann derjenige.
Genau. Da wird gar nicht mehr gefragt, ne? Sind Sie homosexuell? Nee, gar nicht. Sondern der Polizist zückt einfach kurz sein Fotoapparat. Dick. Dann läuft das über einen Algorithmus und dann kann man schon sagen, ob die Person homosexuell ist oder nicht. Also ich finde das großartig, wenn Homosexuelle die Freiheit haben und sich auch so selbstbewusst fühlen, dass sie ihre sexuelle Orientierung posten. Jeder darf das machen für sich selber, wie er will. Aber ein Gedanken mal in einer Ichlingswelt. Denk doch dabei mal an andere. Du stellst damit Trainingsdaten zur Verfügung, mit denen andere in die Rasterfahndung reingehen können.
Wahnsinn.
Ja, und das übersehen ganz, ganz viele.
Es gibt ja Länder, wo strafbar ist.
Exakt, genau so ist es. Ja. So, jetzt wieder aber zurück zu deiner Frage, die ich in der Tat vergessen habe.
Es geht um Fotos. Was sagen die Fotos auf Social Media? Ja. Klar muss man unterscheiden, ob ich jetzt in LinkedIn, ich glaube, die wenigsten werden sich in LinkedIn oben ohne präsentieren. Die wenigsten heißen Wladimir Putin und reiten auf einem weißen Pferd, auf einem weißen Schimmel, wie wir
der weiße Schimmel.
Germanisten sagen, durch die Wildnis. Aber die würden natürlich auf LinkedIn andere Bilder reinstellen als auf Tinder oder so. Ja. Aber trotzdem, was sagen denn Bilder aus? Also ja. auf Social-Media-Plattformen. Was sagen Bilder über Menschen aus?
Ja, also in der Tat, allein die Tatsache, ob Bilder überhaupt gesetzt werden oder nicht Platzhalter, ja, dann was sind die Social Affiliations? Werden da Personen mit abgebildet, ja, oder Hunde, die man auch hat, ja, bei so Sport-Social-Medias, also bei Sport-Apps ist das häufig so, dass die halt dann mit ihren Hunden da dauernd unterwegs sind. Dann machen die eine Abbildung mit ihrem Hund. Das ist ganz, ganz häufig. Da gibt es bestimmte Aspekte, da gibt es bestimmte Korrelationen, die beispielsweise mit Offenheit, Kommunikationsbereitschaft zusammenhängen und so weiter und so weiter. Da gibt es was. Aber hinter deiner Frage steckt ja auch noch was viel Interessanteres. Inwiefern sind diese Bilder überhaupt echt? Oder ist da nicht schon durch KI der achtfache Schminkfilter, ja. Update-Filter, Schlankfilter, Attractify-Filter also drüber gelegt worden.
Meine Söhne,
ist da überhaupt noch Realität?
Die Bilder sind nicht mehr, genau. Ja. So schauen die Wirklichkeit nicht aus, die Frauen, die da drauf sind.
So ist es, ja. Und gibt's aktuelle Befundlage auch, also gibt eine etwas ältere Befundlage, die zeigt, dass die Konfrontation mit diesen Bildern negative Implikationen hat aufs Körperbild. Aufs Body Image. Okay? Und das ist erstmal schon ein interessanter Aspekt.
Ja, ist ja nicht nur interessant, ist ja auch gefährlich. Ja. Also in der Regel dieses Problem, ich glaube, gerade Heranwachsende, die natürlich eine super Zielgruppe sind für Social Media Plattformen, genau. Werden da in eine falsche Richtung gelenkt. Und jeder fühlt sich, mein Gott, ich kenne eigentlich so wenig Menschen, also gerade mal, Entschuldigung fürs Klischee, aber wenig Frauen, die sagen, mein Körper ist perfekt. Mhm. Männer sagen oft, wir haben am Koffer, also einen Bauch für die Norddeutschen, ja. Einen Koffer und stellen ihn vom Spiegel nackert und sagen, hey, ich schaue perfekt aus.
Ja. Ja. Was evolutionär Sinn ergibt. Ne?
Ja,
nochmal. Also ist natürlich Quatsch, ja. Ergibt aber evolutionär Sinn.
Sozusagen. Ja, aber ist ja schade eigentlich. Und gerade in dem Alter, deswegen ist ja die Diskussion auch über Altersgrenzen. Also erstmal ist es so, Social Media, sagen wir mal, wir haben angefangen mit Mating-Plattformen oder Partnerwahl, da ist die Altersangaben nicht immer ehrlich formuliert. Nichtsdestotrotz ist eine Altersbegrenzung, glaube ich, bei Social Media, meine Meinung, auch wenn es da groß diskutiert wird und andere dagegen sind, absolut sinnvoll. Weil ich glaube, dass es für einen 13-, 14-jährigen Jugendlichen echt gefährlich ist. Und wir kommen ja noch zum Thema Cybermobbing an einer anderen Stelle und Cyberbullying, was da für eine Gefahr dahinter ist. Aber ich glaube einfach, dass es ein Schönheitsideal verkauft wird, was erstens unrealistisch ist, zweitens schauen sie alle irgendwie gleich aus, gefiltert und so. Mhm. Also nicht alle, aber der Großteil. Und was macht es mit mir? Ich zum Beispiel, wenn Sie den Podcast nur hören, sehen Sie es nicht. Wenn Sie es sehen, hören Sie es und sehen Sie es. Ich habe keine Haare. Zum Beispiel, wenn das Schönheitsideal Glatze total out ist und dann jeder sagt, du musst die und die Haare haben und ich habe keine, fühle ich mich nicht so gut wahrscheinlich. Mhm. Kann ich schlecht umgehen damit. Ja. Jetzt glaube ich aber, dass wir da, das Thema können wir nie ganz komplett umfassend erörtern, aber ich glaube, dass viele Leute Fehler machen und sich überbewerten und es sich selbst zu ernst nehmen.
Ja. Und eben auch, dass für diejenigen, wenn du dann dich halt dann dort, nimmst das total wichtig, deine virtuelle Realität, ja. Weißt du, du bist dann gar nicht mehr du selbst und du erzeugst einen Kunstavatar. Ja. Das führt natürlich auch zu allen möglichen eigenen Verirrungen, ja, dass du die Realität ausblendest, also die bewohnte Realität. Ich bin offen, als Psychologe gibt es immer so ein schönes Zitat, wirklich ist, was wirkt. Wenn du dich irgendwie mit deinem durch 17 Filter gezogenen virtuellen Ich irgendwie identifizieren kannst, ja, ist das ja für dich auch relevant und wirksam, ist ja in Ordnung. Aber es bist ja nicht du in dem Sinne, dass das die physikalische Wirklichkeit ist. Aber, das haben wir dahingestellt, für die Perspektive der Betrachter erzeugt das einen unglaublichen Vergleichsdruck. Ja? Und aktuelle Forschung, so ein Journal, was sich da regelmäßig mit diesen Implikationen beschäftigt, glaube ich, war dieses Jahr, gab es ein Paper, die gezeigt haben, dass Personen, die stark in solche Social Media Influencer Communities reingehen und auch eine hohes Interesse haben und ein hohes Ausleben von solchen Dating-Apps, dass die auch eine höhere Bereitschaft haben und eine höhere Offenheit für kosmetische Operationen.
Denke ich mir.
Ja, und dann, das ist wie so ein Teufelskreis, oder? Ja. Also du hast in der Realität so ein Bedürfnis, gut dazustehen. Deswegen ziehst du dich virtuell durch 15 Filter durch. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre, die dann wieder in der Realität die Bereitschaft für kosmetische Operationen erhöht.
Ja, aber ist doch cool, dass alle Menschen anders sind und man jemand halt nicht so perfekten Körper hat, was immer perfekt heißt, ja, und jemand nicht so aussieht, mein Gott, immer, ja. Es ist doch also sehr oberflächlich, weißt du?
Ja, das ist total verrückt, ja, weil man auch sagt, ja, wir wollen eigentlich Vielfalt, eigentlich ist unsere Spezies ja auch sowieso total homogen.
Ja.
Früher gab es ja noch andere Hominini, ja, andere Menschenarten, die haben wir ja alle, nach unserem Kenntnisstand, haben wir die mal alle gepflegt ausgerottet. Ja?
Wir waren so frei.
Die Freiheit nehme ich mir. Ja? Es gab ja viele Jahrtausende der gemeinsamen Existenz, beispielsweise Neandertaler, aber die haben wir alle weggemacht.
Aber wir haben, glaube ich, noch 4% im Erbgut, so hier zwischen 2 und 4%.
Genau, da gab es so eine kleine Mischung aus gemeinsamem Leben oder Rumvergewaltigen.
Ein paar Kollegen sieben was noch an.
Ja, ja, das Gehirn war ja auch teilweise größer. Man kann ja, ja auch nicht genau sagen, wer da das Rennen gemacht hätte, ja. Aber auf jeden Fall verdrängt haben wir sie. Ja, das heißt, ja, es ist ja eh nur noch eine Art übrig und die ist auch vergleichsweise ähnlich. Ja, also insofern kann man doch eigentlich die Vielfalt mal wenigstens zulassen. Ja, stattdessen wird das alles, werden wir so, auch bezogen auf Attraktivitätsnormen, ja, werden wir da gleichgeschaltet. Absurd.
Ich finde, wir machen bei der Markt und Technik ja viel Werbewirkungsforschung. Also Werbewirkung heißt, wir haben zum Beispiel Eye-Tracking gemacht, wo eine Kamera bei Lesern implementiert wird und da wird geschaut, worauf die bei einer Anzeige schauen.
Das ist so eine Heatmap, genau. Ne? Wo bleibt das Auge länger, genau. Und so, ja.
Okay. Da gab es so einen ganz bekannte Anzeige von Philips, glaube ich, war das. Da war eine super Model halt, super hübsch, vor einer Tür mit zwei Dobermännern. Ja, und da wir vor allen Dingen männliche Nutzer haben und Ingenieure und hochgebildet und so weiter, ja. Ja, dachte ich mir, ja, da muss die Frau, ja, nix. Die haben alle auf die Hunde geschaut und die Frau hat keine angeschaut.
Okay.
Die haben das Produkt von den Chip von Philips angeschaut, was das war, und die Hunde. Und die, okay, Frau fast gar nicht.
Okay.
Ist erstaunlich. Ja, man kann sich da, glaube ich, echt auch was vormachen. Aber man, ja, glaube, man traut sich heute gar nicht zu sagen, dass, hey, ich entspreche nicht dem Schönheitsideal, das passt schon so. Mhm. Diese Stimmen, die das sich sagen, trauten Leute, werden immer leiser.
Das verlangt aber auch ein gesundes Selbstkonzept.
Ja, ja.
Verstehst du?
Deswegen machen wir den Podcast, ja, Mensch, Maschine, morgen, ja.
Als Beitrag zum stabilen Selbstwert.
Ja, wirklich.
Ja, ganz genau. Ja. Die Bewertung einer Person,
ja,
und das mal hier geronnene Weisheit, die Bewertung einer Person insgesamt ist ja gar nicht möglich. Dafür sind wir doch viel zu facettenreich. Ja? Was haben wir denn? Wir haben unsere Attraktivität, ja, aber wir haben auch unsere Kommunikationsfähigkeit, wir haben auch unsere Intelligenz, unsere Musikalität, unsere Kreativität. Die Bewertung insgesamt einer Person ist faktisch unmöglich. Wir sollten uns eigentlich vom Selbstwert verabschieden. Wir sollten eigentlich hin zu einem Selbstkonzept. Wo bin ich gut? Wo bin ich nicht gut? Und das ist bereichsspezifisch und nebenbei auch Training zugänglich. Stichwort Eigenverantwortung. Wir haben noch eine Möglichkeit, uns selber zu gestalten. Ja? Stattdessen gucken sich gerade jüngere Menschen, wo das Selbstkonzept noch nicht geformt ist, gucken sich dann Personen an, die haben keine Ahnung von nichts, sind dann irgendwelche Influencer, ja? Aber, das gebe ich Ihnen, sind beispielsweise attraktiv. Oder?
Oder gefiltert.
Ja, oder gefiltert. Ja, und oder attraktiv und gefiltert. Oder, von mir aus auch, Finfluencer. Haben auch bezogen auf Finanzen. Möglicherweise wirklich Expertise oder irgendwelche Sport-Fitness-Personen. Ich spreche ja den Personen auch ihre Kompetenzbereiche zu. Es gibt Kompetenzbereiche, die sind für mich irrelevant. Mode-Influencer. Die haben ja Expertise teilweise. Interessiert mich aber nicht. Das ist ein Bereich, der für mich irrelevant ist. Wenn man jetzt in einer Facette herausragend ist, beispielsweise Mode-Expertise, dann ist das ja schön. Aber deswegen hört man doch auf die Person nicht pauschal. Weißt du? Und beim Menschen gibt's immer so eine Tendenz für Idealisierung und Heldentum. Ja? Kann man nicht einfach akzeptieren, dass irgendjemand extrem gut musikalisch ist, aber so wie er anfängt zu reden, ist es besser wegzulaufen. Ja? Kann man das nicht einfach akzeptieren? Und das ist ja auch in Ordnung. Deswegen ist diese Person auch nicht weniger wert. Der Wert steht gar nicht zur Debatte, sondern was wir brauchen ist, weg von der Gesamtbewertung, weg vom Heldentum. Ja, der Influencer.
Ja, auch bei den Dating- oder Mating-Apps ist ja so, dass eben jeder einem Idealbild nacheifert. Ja. Nicht jeder, aber die meisten. Und ich glaube, keiner sagt so, wie ich bin ich in Ordnung.
Ja.
Ich habe ein BMI, der ist über 25 und zwar nicht nur, weil ich hier so viel Muskeln habe, sondern weil ich einfach ein bisschen, weil es mir einfach schmeckt und ich esse gern und ich mache das und eigentlich bin ich auch ziemlich faul. Aber so wie ich bin ich in Ordnung. Wenn mich jemand nicht so liebt, wie ich bin, dann soll er halt eine andere Dating-App benutzen. Das habe ich noch nie irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, so wie ich bin ich in Ordnung.
Ja.
Sondern ich versuche, einem Ideal hinterherzulaufen, das ich nie erreiche. Mhm. Und das hat psychologische Konsequenzen. Mhm. Vielleicht noch zum Schluss, wir haben ja immer Tipp der Woche in unserem Podcast Mensch, Maschine, Morgen.
Tipp der Woche.
Du hast ja schon ein paar Tipps gegeben. Und der einfachste ist, glaube ich, so, sei so wie du bist und mag dich. Mhm. Ja. Hast du noch einen Tipp der Woche, den du uns mitgeben möchtest?
Ja, wir haben ein paar Sachen schon angesprochen. Also eine Sache, die ich mir wünschen würde, wäre beispielsweise, mach dir bewusst, wenn du solche Daten, gerade im paarungsrelevanten Kontexten, wenn du die postest, die gehen nicht nur an potenzielle Partner, sondern die gehen ins Netz. Die gehen an Unternehmen, die dann überkauft werden.
Und die verschwinden nie.
Die verschwinden nie und die bleiben da. Also mach dir bewusst, wenn du das alles postest, du postest eben nicht nur für deine Freunde, die auch keine richtigen Freunde sind.
Ach so.
Verdammt, dass du es so erfahren musst.
Ich dachte, ich habe 2000 LinkedIn-Freunde.
Ja, weil echte Freunde, dachtest du. Ja, genau.
Und mir leiht auch keiner Geld.
Genau, also das wäre ein Aspekt, den ich da mitgeben würde. Den würde ich einfach nochmal unterstreichen,
weil ich denke,
das ist ein schöner Aspekt.
Und da habe ich noch als Schlusswort Günter Grünwald zitieren, den bekannten bayerischen Kabarettisten, der gesagt hat, bleiben Sie so, wie Sie sind, Sie können es eh nicht ändern.
Das ist doch die richtige Gelassenheit.
Vielen Dank, Matthias, für unseren Podcast heute zum Thema Swipe, Sex, Stress, Mating, Partnerwahl im Zeitalter Digitalisierung. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Ja. Tschüss. Ciao.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Ist ein Podcast der Componiers GmbH. Weiterführende Infos finden Sie in den Shownotes. Musik und Stimmen von Intro, Outro und Trennern sind KI-generiert. Auch Werbung kann in manchen Fällen KI-generiert sein. Eine Produktion aus dem Jahr 2025.